Ich weiß, das wird für viele etwas schwierig sein, weil manch einer mit all dem Themenkreis noch keine Verbindung, keine Berührung gehabt hat. Aber vielleicht werden wir im Laufe der Abende merken, wie wichtig das ist und wie all das immer mehr auf uns zukommt und wie irgendwann einmal fast jeder sich damit auseinandersetzen muss. Ich bitte, dass wir zum Eingangsgebet aufstehen. So wollen wir dich preisen, Herr Jesus Christus, deiner Liebe macht danken. Du hast uns erlöst, dein sind wir für Zeit und Ewigkeit. Deine Rechte ist erhoben und behält den Sieg. Danke, du wirst auch in unserem Leben das Werk, das du begonnen hast, vollenden. Dir zur Ehre. Danke für diesen Tag, für alle Bewahrung, dass du uns wieder gut hierher gebracht hast. Auch heute Abend bitten wir dich, lass alle Stille in uns werden, was uns bewegt hat. Lass unsere Gedanken konzentriert sein können auf das Wort, auf das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen dir vertrauen, dass du auch heute zu uns redest und auch mich selber leiten möchtest. Nun, Herr, wir sind zu deinen Füßen und erwarten von dir das, was du uns bereitet hast, an Segen und auch an Erkenntnis. Amen. Amen. Heute Abend möchte ich erst einmal ein Wort lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 10. 1. Korinther 13, 8 bis 10. Die Liebe höret nimmer auf. So doch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Von drei Gnadengaben wird hier gesagt, dass sie aufhören werden. Erkenntnis, Weissagung und Zungenreden. Und in dieser Reihenfolge wollen wir das auch betrachten. Zu einer Diakonisse, deren Diakonieverband grundsätzlich gegen die Pfingstbewegung steht, kommt ein Gast, eine Frau, und fragt Schwester sowieso, was halten Sie von den geistlichen Gaben? Die Schwester weiß gar nicht, was sie sagen soll, gibt eine ausweichende Antwort und läuft zu einer ihrer Mitschwestern und sagt, sag mal, was halten wir von den geistlichen Gaben? Und die Schwester sagt, falsch, alles vom Teufel. Also geht dann diese Schwester zu dem Gast und sagt, alles falsch, alles vom Teufel. Von dem Augenblick war sie verkauft. Wenn einer so argumentiert, dann wird er ganz leicht von der Bibel her überführt, dass es nicht alles vom Teufel ist und nicht alles falsch ist. Ich selber bin ungefähr 15 Jahre lang Pfingstprediger gewesen. Ich kenne alle Argumentationen der Pfingstler. Ich spreche ihre Sprache. Und es fällt mir gar nicht schwer, irgendeinen Christen davon zu überzeugen, dass er unbedingt in Zungen reden muss, dass er die Geistestaufe braucht und dass die Gaben auch unbedingt nötig sind zum Auferbauen der Gemeinde und auch des eigenen Lebens. Wenn wir also all dem begegnen wollen, brauchen wir eine ganz klare biblische Grundlage. Wir wollen heute Abend zuerst einmal sprechen über die biblische Erkenntnis. Unser Thema ist ja Erkenntnis, Weissagung heute im Lichte von Bibel und Praxis. Erst einmal, was die Bibel darüber sagt. Diese biblische Erkenntnis ist eine Wirkung des Heiligen Geistes und in vielem identisch mit der Prophetie. In vielen Punkten überschneiden die beiden Gaben sich. So sagte Herr Jesus, in Johannes 16, Vers 12 bis 14, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Paulus schreibt in Galater 1, 11 bis 12, ich tue euch aber kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt wird, nicht menschlicher Art ist. Ich habe es auch von keinem Menschen gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Wir spüren etwas von der Schwierigkeit des Herrn Jesu, normalen Menschen etwas über göttliche, himmlische Wahrheiten zu sagen. Normalerweise kann ein menschlicher Geist das nicht begreifen. Dort im Himmel und in der geistlichen Welt, da herrschen Gesetze, die wir nicht kennen, nicht beherrschen. Dort sind Verhältnisse, die wir in unsere Welt gar nicht hineinbringen können, weil wir dafür gar keine Vorbilder haben. Und so versucht der Herr Jesus, geistliche Wahrheiten, himmlische Wahrheiten in irdische Bilder zu kleiden. Und er spürt immer wieder, sie begreifen das gar nicht, sie können es auch nicht begreifen. Darum sagt er, aber es kommt einmal eine Zeit, dann wird der Heilige Geist euren Geist so erleuchten, dass ihr vieles begreifen könnt, was ihr jetzt noch nicht verstehen könnt. Zum Beispiel finden wir, dass in den Briefen des Neuen Testamentes Aussagen stehen, die wir in dieser Art weder im Alten Testament finden, noch auch in den Reden des Herrn Jesu. So hat der Heilige Geist den Aposteln und Propheten Wahrheiten geoffenbart durch Eingebung, durch Offenbarung, die sie niemals gehört haben, die sie nirgends nachlesen konnten. Paulus sagt sogar, das Evangelium ist durch eine Offenbarung Jesu Christi. Zum Beispiel finden wir, dass der Herr Jesus der Schöpfer, Erhalter und Erlöser des Universums ist. Die Frommen des Alten Testamentes wussten nur, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Erst im Neuen Testament wurde offenbar, dass es der Sohn ist, das ewige Wort, das der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Ich denke, die meisten von uns werden das wissen, aber ich will einmal einige Bibelstellen nachschlagen. Es fängt gleich an im Johannesevangelium, Kapitel 1. Das ist der sogenannte Prolog. Johannes 1, erst einmal 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und 10 und 11, er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes. Alle Dinge sind durch ihn gemacht. Und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Die Welt ist durch ihn gemacht, der Kosmos, das Universum ist alles durch Jesus Christus gemacht. Und dieses Wort wurde Fleisch. Man konnte ihn berühren, man sah ihn, man hörte ihn. Er wurde Mensch. Woher wusste Johannes das? Der Heilige Geist hat ihm das geoffenbart. Ähnlich finden wir das auch im Kolosserbrief, Kapitel 1, 15 und 17. nämlich der Herr Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm und so weiter. Woher wusste der Paulus das? Der Heilige Geist hat ihm das geoffenbart. Etwas von der Herrlichkeit Jesu Christi, von seiner Vormenschwerdung. Bevor er Mensch wurde, da war er schon bei Gott. Er war Gott. Denn wenn ein Mensch ein Kind bekommt, ist das Kind Mensch. Wenn ein Tier ein Junges bekommt, ist das junge Tier. Wenn Gott einen Sohn hat, ist sein Sohn Gott. Jesus ist seinem Wesen nach Gott, weil er aus Gott geboren ist. Und so hat er das ganze Universum geschaffen. Auch den Menschen. Und das ist das Wunderbare, dass der Schöpfer selbst für seine Geschöpfe gestorben ist. Hebräer 1:1-3 lesen wir auch, dass Gott durch den Herrn Jesus das Universum geschaffen hat. Ja, dass das ganze All für den Herrn, für den Sohn da ist. Alles gehört Jesus. Wir haben es auch hier gelesen, es ist alles durch ihn und zu ihm. Das heißt, für ihn geschaffen. Alle Menschen gehören Jesus. Gott hat sie ihm übergeben. Jesus hat sie geschaffen für sich selbst. Und er hat sie auch erlöst mit seinem eigenen Blut und Leben. Darum gehören alle Menschen Jesus. Und jeder Mensch, der ohne ihn lebt, beraubt ihn um sein Eigentum. Jede Zeit, die wir vergeuden, alles, was wir tun und haben es ihm nicht geweiht, damit berauben wir ihn. Wir gehören ihm. Nur der Unterschied, es gibt Menschen, die sagen ein freudiges Ja dazu und andere sagen Nein zu dem Herrschaftsanspruch des Herrn Jesu. Er ist auch der Herr und das Haupt des Universums und der Gemeinde. Nicht nur für seine Gemeinde ist er der Herr, für das ganze Weltall hat Gott ihn zum Haupt und zum Herrn gesetzt. Wir können heute Abend nicht alle Bibelstellen nachschlagen, wie ich hier stehen habe, aber es ist wirklich wunderbar, wenn man sich einmal mit der Person Jesu Christi beschäftigt. Und das alles hat der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, den Aposteln geoffenbart. Dann spricht die Bibel viel von Geheimnissen. Von den Geheimnissen werden wir übermorgen noch ausführlicher sprechen. Geheimnisse sind Dinge, die verborgen sind. Ich möchte etwas dazu einmal lesen. Zum Beispiel das Verhältnis zwischen Israel und den Heidenchristen. Aus dem Römerbrief, Kapitel 11. Von Vers 25. Ich will euch, liebe Brüder, nicht verhehlen, dieses Geheimnis, auf das ihr euch nicht auf eigene Klugheit verlasst. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der da abwende, das gottlose Wesen von Jakob. Ein Geheimnis, das bis dahin verborgen war. Oder Kapitel 16, 25-27. Dem aber, der euch stärken kann, laut meines Evangeliums und der Predigt von Jesus Christus, durch welche das Geheimnis offenbart ist, das von Anbeginn verschwiegen war, nun aber offenbart ist, auch kundgemacht durch der Propheten Schriften nach Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein Geheimnis von Anbeginn verschwiegen, jetzt aber offenbar geworden. Und ein Geheimnis, das offenbar geworden ist, ist ja kein Geheimnis mehr. So finden wir manche Geheimnisse, die nun geoffenbart worden sind. Dass die Christen, dass die Heiden eingepflanzt werden, dass die Heiden teilhaftig werden des Wurzelstockes der Juden, das Geheimnis der Bosheit, das Geheimnis der Entrückung, alles die Geheimnisse, das wundersame Geheimnis Christus in euch. Wer hätte das jemals geahnt, dass Christus in uns wohnt? Alle diese Geheimnisse, die hat Gott geoffenbart. Das Geheimnis überhaupt, das Evangelium. Wer hätte jemals daran gedacht, dass Gott seinen eigenen Sohn gibt für uns Menschen? Wer hätte jemals das gedacht, dass wir Menschen Söhne und Töchter Gottes werden dürfen? Wir wären ja schon froh gewesen, wenn wir so gerade in den Himmel gekommen wären, irgendwo am äußersten Ende, nur nicht in die Verdammnis zu kommen. Wir wären ja glücklich gewesen. Aber nun sind wir berufen, Gottes Kinder zu werden. Geheimnisse, die kein Mensch hätte erdenken können, die Gott geoffenbart hat durch seinen Heiligen Geist. Nun sind sie keine Geheimnisse mehr. In der Bibel haben wir sie alle offenbart. Wir dürfen darüber freuen. Und so weiter. Wir werden also übermorgen hier darüber sprechen. Die Gabe der Erkenntnis im Neuen Testament meint also die Gabe, dass der Heilige Geist den Heilsplan Gottes aufdeckt, dass der Heilige Geist Gedanken Gottes kundtut, dass der Heilige Geist den Menschen das klar macht, was kein Mensch hätte erkennen und wissen können. Darin sehen wir, dass diese Gabe der Erkenntnis, wie sie hier im Neuen Testament gebraucht wurde, etwas ganz Außerordentliches ist. Wo wären wir, wenn wir nicht die Bibel hätten, in denen uns diese Erkenntnisse kundgetan würden? Vielleicht müsste ich noch etwas zu dem Wort Geistestaufe sagen. Wir sprachen ja gestern darüber. Nun haben wir ja einmal die traditionelle Pfingstbewegung, die von dem Begriff Geistestaufe ausgeht. Die sagen also, nach der Wiedergeburt braucht ein Mensch noch die Geistestaufe, ein besonderes Erleben. Ich habe gerade noch gelesen, dass es welche gibt, die sagen, nach der Geistestaufe gibt es ja noch die Geistessalbung. Die geht noch tiefer als die Geistestaufe. Die charismatische Bewegung, die sagt weitgehend nicht, dass Geistestaufe und Wiedergeburt getrennt werden. Ebenso auch die Mülheimer Pfingstbewegung sagt auch, dass Geistestaufe und Wiedergeburt zusammenfallen. Ich habe mit Charismatikern gesprochen, die erklären das so. Von der Wiedergeburt an liegt in jedem Gläubigen alles drin. Bei der Wiedergeburt bekommt jeder Gläubige alle Gaben. Und diese Gaben müssen nun geweckt werden. Und dieses Wecken, das wird oft sehr unterschiedlich praktiziert. Ich habe so erfahren, dass man dann so im Kreise sitzt und dann fängt man an zu beten. Und es wird gesagt, nun schaltet einmal euren Verstand aus, eure Vernunft aus, vergesst mal, dass ihr Deutsch sprechen könnt und redet einfach mal so, wie euch das eingegeben wird. Fangt einmal an, Halleluja zu sagen, Lob dem Herrn, preist den Herrn, Halleluja, Lob preist dem Herrn, Halleluja, und allmählich dann geht das durcheinander da und dann kann man anfangen, in einer fremden Sprache zu reden. Und dann sieht man mit einem Mal etwas. Da bekommt einer mit einem Mal den Drang auszusprechen, meine Kinder, so spricht der Herr. Wenn wir noch Zeit haben, will ich Ihnen heute Abend mal etwas vorlesen, in welcher Art das geschieht. Und damit einmal sind Menschen da, die haben Geistesgaben. Das heißt also, nach ihrer Meinung, was schon drin war, durch die Wiedergeburt, wurde nun geweckt. In der charismatischen Bewegung versucht man auch, den Begriff Geistesgabe möglichst zu vermeiden. Wir haben bei uns einmal in unserer Gemeinde einen holländischen Charismatiker gehabt und der hat uns das einmal so erklärt. Wenn wir sagen Gabe, dann liegt immer da der Begriff, ich habe etwas drin. Mit einer Gabe kann ich hantieren. Eine Gabe liegt in meinem Ermessen, in meiner Verfügung. Wenn also einer die Gabe der Weissagung hat, dann kann er weissagen. Ich war einmal in einem Pfingstverband, da hatten wir alle Gaben, die es gibt. Und wenn nun irgendein Mensch Geburtstag hatte, dann kam er von weit her gereist, um dort in der Gemeinde eine Gabe zu bekommen. Dann wurde irgendein Gabenträger, der da war, herzitiert, manchmal war sogar die Köchin, sie musste die Küche verlassen und in den Versammlungsraum kommen und dann betete die betreffende Person, die Geburtstag hatte, und dann bekam sie eine Gabe. Der Gabenträger, der betätigte nun seine Gabe. Und so war einmal eine Frau da, die Geburtstag hatte, und dann wurde auch zu ihrem Geburtstag eine Gabenträgerin zitiert. Und nachdem dann das Geburtstagskind gebetet hatte, dann ging es los. Da hatte diese Gabenträgerin eine Vision. Ein Bild sah sie. Und sie spricht, ich sah die Schwester auf einem Wege. Am Wegrande stehen schöne Blumen. Nun soll sie diese Blumen pflücken. Aber sie pflückt nur einzelne davon ab. Da sah ich, wie ein Engel kommt und immer wieder auf die Fülle der Blumen hinweist. Und nun kommt die Botschaft. O, ich sage dir, mein Kind, siehe auf meine Verheißungen, wie sie in meinem Worte stehen, nimm sie alle für dich in Anspruch. O, ich werde dich weiterführen auf deinem Wege. Ich werde noch vieles tun, woran du jetzt noch nicht denkst. Ich werde dich weiter befreien und füllen nach meiner Weise. Ich sage dir nach meiner Weise, nicht wie du es willst. Dann war man immer selig, wenn der Herr so direkt zu einem gesprochen hatte. Eine schöne Wiese mit vielen Blumen, die Blumen der Verheißungen, und wenn man sie alle pflückt, ja, dann wird man weitergeführt. Das ist also die Art, wie es auch in manchen charismatischen Kreisen abgelehnt wird. Die sagen, nein, wenn man eine Gabe hat, dann hantiert man damit, oft nach eigenem Ermessen, und dann besteht natürlich die Gefahr, dass man durch den Gabendienst, den man praktiziert, den Heiligen Geist in der Hand hat. Und so gibt es Charismatiker, die sagen, nein, wir sagen nicht Gaben des Heiligen Geistes, wir gebrauchen anstelle des Wortes Gaben das Wort Wirkungen, Wirkungen des Heiligen Geistes. Sie meinen, wenn durch einen die Wirkungen hervorkommen, ist der sogenannte Begnadigte oder Begabte immer in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Wir merken, das klingt schon sehr plausibel und kommt unserem Verständnis schon mehr entgegen. So gibt es auch heute Menschen, die haben eine besondere Gabe der Erkenntnis. Wir haben gerade gelesen in 1. Korinther 13, dass die Erkenntnis aufhören wird. Diese Gabe der Erkenntnis, dass Gott durch seinen Geist Geheimnisse kundtut, den Heilsplan Gottes klar macht, das hat aufgehört. Mit dem Abschluss des Neuen Testamentes hat Gott uns alles gesagt, was wir für dieses Zeitalter wissen brauchen. Es gibt also keine göttliche Erkenntnis mehr über die Bibel hinaus. Wenn also einer uns etwas erzählen will, was nicht in der Bibel steht, dann dürfen wir das ablehnen. Wenn einer sagt, er hat Erkenntnisse bekommen, die über die Bibel hinausgehen, dann dürfen wir auch sagen, das ist nicht wahr, das lehnen wir ab. Aber der Heilige Geist, der damals den Schreibern des Neuen Testamentes alle diese Erkenntnisse eingegeben hat, erleuchtet nun unseren Geist, dass wir die Bibel verstehen können. Er führt uns hinein in das geschriebene Wort. Und da merken wir, welch eine Fülle drin steckt. Wir merken, wir schaffen das in unserem ganzen Leben nicht, all das zu erkennen, was Gott uns geoffenbart hat. Warum wollen wir denn noch spekulieren über Dinge, die nicht in der Bibel stehen? Das ist so eine große Gefahr, eine regelrechte religiöse Philosophie, dass Menschen sich Gedanken machen und diskutieren über Dinge, die Gott uns nicht gesagt hat. Wenn wir uns an die Bibel halten, in der Bibel lesen, dann werden wir so vieles finden, was wir noch niemals gewusst und erkannt haben. Also der Geist der Erkenntnis, der früher die Erkenntnisse geoffenbart hat, führt uns nun in die geoffenbarten Erkenntnisse hinein, dass auch wir sie verstehen können. Das ist natürlich wichtig, denn wenn wir uns dem Heiligen Geist öffnen, dass er uns in alle Erkenntnis führt, dann kann es sein, dass er uns mit einem Mal unsere eigenen Erkenntnisse über den Haufen wirft. Irgendwie lieben wir Menschen, uns absolut zu setzen, unsere Erkenntnis absolut zu setzen. Jeder ist irgendwie von sich überzeugt, meine Erkenntnis ist richtig. Und wie verteidigen wir sie auch? Es ist einfach so, wenn einer aus der Landeskirche kommt und gläubig geworden ist, dann liest er seine Bibel mit einer landeskirchlichen Brille. Wenn einer in der Baptistengemeinde gläubig geworden ist, dann liest er seine Bibel mit einer baptistischen Brille. Wenn einer in einem anderen Kreis zum Glauben gekommen ist, so groß geworden ist, irgendwie sind wir geprägt von unserer Herkunft. Irgendwie haben wir vieles Gedanken und Lehrgut einfach übernommen. Erst wenn wir älter werden und reifer werden, wenn wir die Kraft haben, uns einmal von dem Übernommenen zu lösen und wirklich zu bitten, Herr Jesus, schließe du mir doch dein Wort auf, wie es da steht, dann merken wir, wie wir manches ablegen können, wie manches gefestigt wird, was wir übernommen haben und wie wir manche wunderbare neue Erkenntnis bekommen, die uns dann glücklich und reich macht. Das ist das Wichtige, dass wir bereit sind, uns korrigieren zu lassen und uns weiterführen zu lassen hinein in das Wort Gottes. Der Geist der Erkenntnis führt in die Bibel hinein. Wir dürfen also sagen, wenn Erkenntnisse angeboten werden, die über die Schrift hinausgehen oder gar nicht in der Schrift enthalten sind, kommen sie nicht von dem Heiligen Geist, sondern von einem Lügengeist. Wir haben einige Beispiele. Zum Beispiel die Neuapostolischen. Mir sagten einmal Neuapostolen, das gesprochene Wort eines lebenden Apostels ist wichtiger als das geschriebene Wort eines toten Apostels. Das heißt also, wenn ein lebender Apostel etwas sagt, das hat mehr Gültigkeit als das geschriebene Wort des Paulus, des Petrus, Johannes oder der anderen Briefschreiber des Neuen Testamentes. Wir merken, da haben wir gar keine Grundlage mehr. Das müssen wir ablehnen. Das ist falsch. Oder wenn wir an die Mormonen denken, die haben ja neben der Bibel noch das Buch Mormon. Und wer einmal sich mit der Lehre beschäftigt hat, der weiß, auf welche geheimnisvolle Weise das zustande kam. Dass dem Smith dort regelrechte Dämonen erschienen sind. In Lichtgestalt und haben ihn verführt. Wir dürfen das sowieso erkennen, dass die meisten Irrlehren durch besondere Offenbarungen entstanden sind. Wenn wir die Kirchengeschichte verfolgen, überall, wo in der Vergangenheit Geistesgaben aufbrachen, wir werden das auch später noch einmal mehr ausführen, Da entstanden falsche Strömungen. Ihre Lehren, zum Teil sind sie sehr, sehr elend zugrunde gegangen. Ich war ganz erstaunt, als ich vor einiger Zeit von einer jungen Lehrerin hörte und auch ihre Examensarbeit las. Sie schrieb über Luther. Und da schrieb sie nun aufgrund der Quellen, die sie nun angeführt hatte, dass Luther auch Visionen und Offenbarungen hatte. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Aber Luther erkannte, dass der Satan. Er hat sich ganz klar davon distanziert, während sein Mitstreiter Thomas Münzer auch Gaben und Offenbarungen hatte. Und er glaubte diesen Offenbarungen. Luther hat ihn oft gewarnt, das ist der Satan. Das Wort haben wir. Nur auf das Wort sollen wir uns gründen. Aber Thomas Münzer glaubte seinen Offenbarungen, seinen Engelerscheinungen. Und das Ende war, wir kennen ja, dass er dort in Münster nachher aufgehängt wurde und diese ganze schreckliche Geschichte dort, der Wiedertäufer und der Bauernkriege. So finden wir in der ganzen Geschichte immer wieder dort, wo diese Gaben aufbrachen, da ist es irgendwie schiefgegangen. Nun gibt es auch in der jüngsten vergangenen Zeit und in der Gegenwart immer noch Menschen, die haben ganz besondere Erkenntnisse. Vielleicht, ich weiß nicht, ist Ihnen ein von Ihnen Christian Röckle bekannt aus Leonberg. Christian Röckle war ein evangelischer Pfarrer. Er war einige Zeit lang auch Missionar. Er ist der Begründer der Philadelphia-Bewegung mit Sitz und Verlag in Leonberg in Württemberg. Aus seinem Heft Der neue Tempel der Gemeinde, Nummer 12, möchte ich Ihnen mal etwas vorlesen. Seite 3. Diese Schrift ist in der gleichen Weise wie meine erste Schrift über die Vollendung der Philadelphia-Gemeinde nicht die Frucht jahrelangen Forschens in der Schrift. Denn ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich über obigen Vers auch nicht einen Augenblick nachgedacht habe, weil er mich früher gar nicht interessierte, sondern gewöhnlich darüber weglas, als ob er überhaupt keine besondere Bedeutung habe. Nämlich aus Offenbarung 11, Vers 1, mich den Tempel Gottes und die darin anbieten, den äußeren Vorhof aber werf weg, bis die Heiden ihn zertreten. Mit diesem Satz aber will ich in keiner Weise sagen, dass man das Bibelstudium vernachlässigen soll, wie es bei meiner ersten Schrift vielfach missverstanden wurde, sondern ich will damit zum Ausdruck bringen, dass die Entstehung dieser Schriften nicht einem eigenen Entschluss oder dem Forschen in der Schrift ihren Ursprung zu verdanken haben, sondern einem inneren Auftrag, dem eine entsprechende innere Erleuchtung oder Offenbarung vorausging. Nun bekam er ein dreimaliges Wunderzeichen, durch das ich Ausrüstung und Vollmacht zum Schreiben bekam. Jenes dreimalige Wunderzeichen ist zwar nur mir persönlich zu meiner eigenen Befestigung und Überzeugung gegeben worden. Nun, ich will etwas überschlagen. Die lange Kette der göttlichen Offenbarungen begann mit jenem dreimaligen Wunderzeichen, das sich wie folgt zutrug. Es war Ende Oktober 1941, als ich Pfarrverweser in Arzhofen, Kreis Mergentheim war. Dort hatte ich schon im Jahre 1930 einmal eine Evangelisation, bei der einige Brüder zur Bekehrung kamen, mit denen ich jetzt jeden Samstagabend im Pfarrhaus eine Gebetsstunde hatte. Wenn diese Brüder fort waren, holte ich gewöhnlich ein frisches Hemd aus dem Wäscheschrank und legte es unter das Kopfkissen, um es am Sonntagmorgen bei der Hand zu haben. Als ich es nun eines Sonntags anzog, war der rechte Hemdärmel von vorn bis etwa zum Ellenbogen vollständig durchnässt. Ohne dass Wasser in der Nähe gewesen wäre, während das übrige Hemd vollständig trocken war. Ich ließ nachher den Hemdärmel die Pfarrfrau, die im Hause wohnte, betasten und fragte sie, ob sie sich erklären könne, woher das Wasser käme, aber sie konnte sich keine Erklärung dafür denken. Auch die Brüder, die zur Gebetsstunde kamen, hatten keine Erklärung dafür. 10 Tage später wiederholte sich das zum zweiten Mal, wieder am rechten Hemdärmel, als ich das Hemd unter dem Deckbett hatte, während das übrige trocken war. Dann wurde ich nach Neubronn versetzt. Als ich etwa 10 Tage dort war, wiederholte es sich zum dritten Mal. Dieses Mal aber war nicht nur der rechte Hemdärmel, sondern der ganze Oberteil durchnässt. Während das Unterleibchen, das darüber hergestülpt war, vollständig trocken war. Dieses Mal war es mir noch rätselhafter, weil ich mir sagen musste, wenn das Wasser irgendwie von außen hergekommen wäre, hätte doch in erster Linie das Unterleibchen nass werden müssen. Wie kam nur das Wasser innen hinein und dazu in solcher Menge, dass ich es zum Trocknen aufhängen musste? Ich wundere mich heute darüber, dass weder ich noch sonst jemand auf den Gedanken kam, Gott zu bitten, mir eine Erklärung dafür zu geben. Am 1. September 1943 bekam ich sie aber, ohne besonders darum gebeten zu haben. Die vollständige Deutung des obigen Zeichens habe ich noch niemand gegeben. Aber trotzdem wurde sie unmittelbar von Gott übereinstimmend mit mir noch einer ganzen Reihe von Personen gegeben, weshalb keine Veranlassung vorliegt, es zu schreiben. Wer es wissen will, mag Gott bitten, dass er ihm die Erklärung gebe, wie auch den anderen. Nur so viel kann ich hier verraten, dass die Nässe an dem rechten Hemdärmel die Vollmacht des Geistes zum Schreiben dieser Schriften darstellt. Denn Wasser ist nach Jesaja 3,44,3 und Johannes 7,37,39 und Offenbarung 22,7 ein Sinnbild des Heiligen Geistes. Dass nicht das Obergewand, sondern der Hemdärmel nass war, bedeutet, dass die Vollmacht eine verborgene und nicht nach außen sichtbare ist. War mir das Schreiben vorher eine Qual, so war es mir jetzt eine Lust und eine Freude, denn es kostete keine Gedankenanstrengung mehr, sondern die Gedanken flossen mir jetzt in so wunderbarer Weise, ununterbrochen, mit solcher Schnelligkeit zu, dass ich stundenlang ohne Unterbrechung fortschreiben konnte, wie wenn es mir andauernd in die Feder diktiert würde. Die Inspiration bei den biblischen Schriftstellern kann ich mir auf keine andere Weise denken, als wie ich sie erlebt habe. Das heißt also, Christian Röckle bekam Offenbarungen und in dieser Art, wie es auch die Schreiber des Neuen Testamentes bekommen haben. Christian Röckle war also ein Schreibmedium. Eine Macht kam über ihn und er schrieb. Er brauchte nicht zu überlegen, nicht zu denken, es wurde ihm eingegeben. Was hat er nun geschrieben? Wir sagen ja, das ist das Entscheidende. An den Früchten soll man sie erkennen. Vielleicht will ich einfach vieles überschlagen und lese nun etwas, eine Fragenbeantwortung am Ende des Heftes. Wenn die Lehre von der Dreiteilung der Gemeinde richtig wäre, dann hätte sie Gott schon dem Paulus als dem Apostel der Gemeinde geoffenbart. Antwort. Warum hätte Gott sie auch schon damals in vollkommener Weise offenbaren sollen, da sie doch erst in der Endzeit eine praktische Bedeutung hat und zur Ausreifung und Darstellung kommen kann? Damals, zur Zeit des Apostel Paulus, wäre diese Wahrheit noch gar nicht richtig verstanden worden. Darum sagt auch der Herr in den Abschiedsreden: Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnet es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und nun hat der Heilige Geist ihm das geoffenbart. Und nun geht es weiter. Weiter ist zu beachten, dass der Apostel Paulus von sich selber sagt: Unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Er behauptet somit in keiner Weise, dass er alles wisse. Wir dürfen aber von Paulus nicht mehr behaupten, als er von sich selber sagt. Und wenn er sagt, dass er nicht alles wisse, dürfen wir uns nicht im Gegensatz zu ihm stellen und so tun, als ob er alles wisse. Wenn aber Paulus andererseits sagt, dass ihm Offenbarungen über die Gemeinde geschenkt worden seien, die vordem nicht bekannt gewesen seien, Epheser 3, 2 bis 5, so will er mit dieser Feststellung sich in keiner Weise über die anderen Apostel erheben, sondern nur die Tatsache einer fortlaufenden Offenbarung darlegen. Jedenfalls kommt er nun zum Schluss, dass der Heilige Geist ihm, dem Röckle, nun Offenbarung geschenkt hat, die der Paulus nicht bekommen hat, der Petrus auch nicht, der Johannes auch nicht, weil diese Offenbarungen, die Röckle bekommen hat, jetzt für die Endzeit gelten. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist also unsere Bibel noch nicht vollständig. In unseren Bibeln fehlen noch die Schriften von Christian Röckle. Schon das alleine genügt, zu zeigen, das ist nicht richtig, das ist falsch. Dieses seltsame Wunderzeichen mit dem nassen rechten Ärmel, ich denke, das ist doch irgendwie zu komisch, als wirklich zu glauben, dass so etwas der Heilige Geist tut. Christian Röckle ist ein Gotteskind. Ich möchte noch etwas lesen. Er hatte einmal mit einem Reichsgottesarbeiter eine Diskussion über die Versiegelung. Und Röckle meinte, diese Versiegelung, die wird einmal unsichtbar an den Stirnen der Heiligen geschehen, während der andere Reichsgottesarbeiter sagte, nein, die wird einmal sichtbar an den Stirnen erscheinen. Und dann sagt der andere zu Christian Röckle, dann bete einmal darüber, Gott wird es dir schon zeigen. Und dann kam es. Bekam er es selber. Viel angefochten wurde auch die in Heft 4 angeführte Versiegelung. Die Erwähnung dieser Tatsache wurde mir als Hochmut oder Anmaßung ausgelegt. Nun, mit einem Mal erschien an seiner Stirn ein Zeichen eines V. Dieses V war einmal spitz, einmal weniger spitz, einmal hellrot, einmal dunkelrot, einmal sichtbar, einmal nicht sichtbar. Er ging damit zum Arzt und der Arzt sagte, ich kann mir das nicht erklären. So Stigmata, wie sie zum Beispiel bei der Therese von Kunersreuth entstanden, die kann man medizinisch erklären. Aber was Christian Röckle an seiner Stirn hat, ist nicht medizinisch zu erklären. Und dann betete er lange Zeit, lieber Herr Jesus, wenn das von dir ist, wenn das nicht von dir ist, nimm es mir bitte weg. Aber es ging nicht weg, also war ihm das ein Beweis, dass es von Gott war. In dem Verlauf dieses Heftes wird die Gemeinde Gottes in drei Teile geteilt, der Tempel, Vorhofchristen, Heiligtumchristen und allerheiligste Christen. Und die im Allerheiligsten sind, das sind die vollkommenen Christen, die sind reif zur Entrückung. Und man kann aus dieser Schrift entnehmen, dass dieses Zeichen ihm ein Zeichen war, dass er also in das Heiligtum gehörte. Und im Allerheiligsten. Und im Allerheiligsten, da gibt es nur vollkommene Offenbarungen. Von daher erhebt er den Anspruch, in einem anderen Heft schreibt er das noch deutlich, diese Schriften, die er schreibt, sind Wort Gottes, weil sie absolute Offenbarungen sind. Als der Herr Jesus über diese Erde ging, da war er ein Mensch wie wir alle. Er hatte keinen Glorienschein, er hatte nichts Besonderes an sich, sodass viele ihn verkannt haben. Ein Christian Röckle, der trug ein Zeichen an seiner Stirn, als Zeichen, dass er einer der Auserwählten ist. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an einen William Branham, einen großen amerikanischen Heilungs- und Erweckungsprediger. Was von diesem Mann geschildert wird, das ist wahrlich sagenhaft. Dieser William Branham, der hatte einmal einen Glorienschein um seinem Kopf. Als er predigte, mit einem Mal sah die ganze große, vieltausendmengige Versammlung, wie um seinem Kopf ein heller Schein war. Und das war keine Einbildung, denn diesen Schein hat man sogar fotografiert. Und selbst auf der Fotoplatte war er noch zu sehen. Der Apostel Paulus hatte niemals einen Glorienschein. Petrus auch nicht. Und daran erkennen wir all die Menschen, die so irgendetwas ganz Außerordentliches, Ungewöhnliches haben, die so ganz besonders heilig sind, da müssen wir ein Fragezeichen hintersetzen. In diesem Heft, da schreibt er Wahrheit an Wahrheit, Bibelstelle an Bibelstelle. Man darf nicht lügen, man darf nicht stehlen, man muss ein heiliges Leben führen. Der Herr Jesus, Gottes Sohn, gestorben, er schreibt von dem Blute Jesu, wunderbar. Und doch die Tendenz dieses ganzen Schreibens geht am Ziel vorbei. Ich habe schon gestern erwähnt, dass die Lügen am gefährlichsten sind, die die meiste Wahrheit enthalten. So ähnlich wie Christian Röckle gibt es heute noch eine ganze Reihe solcher Menschen, über die es mit einem Mal kommt und dann müssen sie schreiben. Ich kenne selber solche Menschen, die haben ganze Stöße, Papier da liegen. Alles Eingebungen des Heiligen Geistes, wie sie unter Inspiration geschrieben haben. Vielleicht ist manch einem von Ihnen Pfarrer Paul, Dr. Paul zu Aspern bekannt, aus der DDR. Der wurde auch plötzlich ein solches Schreibmedium. Ich lese vor, liebe Brüder, Schwestern und Freunde, es mehren sich die Anfragen wegen eines Wortes, das durch unser Land läuft, und das auf mich bezogen wird. Ich möchte dazu einige erklärende Ausführungen machen. Das Wort stammt von mir und doch nicht von mir. Ich habe es aber am 16. Juli 1975 aufgeschrieben. Wir haben, meine Frau, vier unserer sieben Kinder und ich, während unseres Urlaubes im Juli 2 Wochen hindurch die Bibelstunden eines sehr begnadeten Evangelisten gehört, eines Judenchristen. Er verkündigte Jesus in einer so vollmächtigen Weise, dass wir sie, wie wir sie noch nie kannten. Und wir begegneten seiner in eben solcher Vollmacht im Namen Jesu geübten Gabe der Heilung. Ereignisse, wie sie die Apostelgeschichte berichtet, haben wir in von Jesus gegebener Vollmacht gesehen. Ich selbst bin an einem dieser Abende von meiner Herzerkrankung, deretwegen ich schon mehrere Kuren gemacht habe, geheilt worden. Seit November 1974, dreimal täglich zu nehmenden Herztabletten, habe ich am selben Abend abgesetzt und bis heute nicht mehr gebraucht. Der Kurarzt und 2 andere Ärzte hatten sie mir bis zum Lebensende einzunehmen verordnet. Der Evangelist sprach mir an jenem Abend das Wort aus 1. Chroniker 28,20 zu. Sei getrost und unverzagt und richte es auf. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Hause des Herrn vollendet. Wir haben in jenen beiden Wochen erste Erfahrung mit der Wirklichkeit der neutestamentlichen Charismen gemacht. Das war für uns nüchterne Norddeutsche eine neue Erfahrung. Wir sind auch heute noch genauso nüchtern wie vor diesen Erfahrungen, aber es hat sich uns eine neue Dimension von Wirklichkeit erschlossen, die Gott für die Gemeinde bereit hat. Nun zu dem oben erwähnten Wort. Nach einer Gewitternacht wurde ich am 16. Juli 1975 früh gegen 5.45 Uhr wach und fühlte es wie einen Befehl, etwas aufzuschreiben. Das Niederschreiben, bei dem mir kein Reflektieren oder Untermischen eigener Gedanken erlaubt war, geschah in einer drängenden Eile, in etwa 12 bis 14 Minuten. Ich merkte dabei auch genau, wann ein neuer Sinnabschnitt begann. Gegen den Inhalt eines der Abschnitte und gegen einen Begriff wollte ich mich sträuben, aber ich hatte nur aufzuschreiben und wusste genau, was zu schreiben war. Das war eine Erfahrung, die ich bisher nicht kannte. Nach Niederschrift des letzten Satzes war dann plötzlich der Strom wie abgeschaltet. Am Abend haben dann meine Frau und ich das in der großen Eile Niedergeschriebene fast 1,5 Stunden lang entziffert und in Reinschrift geschrieben. Dann lasen wir es unseren Kindern vor. Und auf dem Hintergrund des in diesen beiden Wochen Erlebten hat uns dieses niedergeschriebene Wort innerlich tief und neu vereint und in uns Buße, Anbetung und eine tiefe, bis heute anhaltende Freude und Erneuerung ausgelöst. Es ist schon eigenartig, wenn man als Pfarrer nach über 20 Jahren Predigtdienst und einer schon in der Studentenzeit vollzogenen Übergabe des Lebens an Jesus in einen noch wieder ganz neuen und ungekannten Raum heller und tiefer Freude eintritt, die einem unentwegt das Herz mit Lob Jesu erfüllt und dieses Lob auf die Lippen bringt. Noch einmal, meine Frau und ich sind nüchtern geblieben, wie wir es immer waren. Uns ist jedes Schwärmertum fremd. Aber wir sind Realisten im Leben aus der Realität des Heiligen Geistes geworden. Und das am 16. Juli gegebene Wort hat mir in drei Bereichen ganz deutlich Antwort gegeben auf Fragen, die mich vorher sehr bewegten, und in denen ich nun den Durchblick gewann. Ja, soll ich mal weiterlesen? Es fängt dann an, so spricht der Herr. Ich bin der Herr, der lebendige, heilige, ewige Gott, der dich, mein Volk, liebt mit unverbrüchlicher Treue. Ich habe dich heimgesucht. Ich gebe dir Zeichen meiner Gegenwart, sei nicht blind, sie zu sehen. Ich bin der Heilige und Ewige, der die Welt geschaffen hat, der Abraham und Mose geleitet hat, der die Propheten reden ließ, über diese Erde ging, tiefer litt als alles Leiden der ganzen Menschheit, weil ich die Sünde weggenommen habe, der ich heute so nahe bin, wie nach dem Herausgerissensein aus dem Grab, der ich meinen Geist in Fülle auf meine Gemeinde gegeben habe. Ich gebe auch heute meinen Geist in der Fülle, nur mein Volk ist nicht bereit, sie sind abgeirrt zum Verstand. Ich will ihnen Antwort geben durch mein Wort, aber sie suchen nach den Menschen, die es aufgeschrieben. Ich will reden als der Lebendige, aber sie bleiben am Grabe stehen, und mein Wort wird für sie Menschenwort. So spricht der Herr, der Lebendige, nimm mein Wort in dein Leben hinein, lass mich nicht bei den Altären. Nun, es dauert zu lange, das alles vorzulesen. In dieser Art geht es dann weiter. Es geht hier, ich lese gerade, achtet die, die euch regieren, höret nicht auf, für sie zu beten. Das sagt Gottes Wort auch schon. Sagt ihnen von mir, dem lebendigen Gott, und redet nicht nur von der Kirche. Ich bin der Gott, der auch ihr Herr ist. Ich bin der Gott, der sie gebraucht für dich, meine Gemeinde. Ich bin der Herr, der euch auf die Knie drängt für sie. Ich bin der Herr, der euch alle Furcht nimmt und sich durch euch bezeugen will. Ich will den Kranken helfen in eurer Mitte. Ihr sollt sie heilen, nicht nur in euren Krankenhäusern. Auch alle Medizin und Erkenntnis ist von mir, und ihr sollt mich darüber preisen. Ich will, dass ihr in meiner Kraft auch die Hände auf die Kranken legt, dass sie gesund werden nach Seele und Leib. Ich will ein gesundes Volk, das mich preist. Ich will mich verherrlichen durch meine Kraft, die Seele und die Leiber heilt. Ich will es tun, der Heilige. Seid bereit, wenn ich handeln will. Ihr steht vor dem heiligen Gott, der heute mit euch ist, wie einst in der Wolke und der Feuersäule. Ich will euch erfüllen mit meinem heiligen Geist. Jetzt, heute, hier, seid nur bereit. Alle Völker sollen kommen und fragen und eilen, weil sie mich sehen unter euch, unter allen Völkern, mein Volk, meine Gemeinde in meiner Kraft. In dieser Art geht das weiter. Was nützt uns das? Das sind Aussagen, die wir in der Bibel finden. Dazu brauchen wir keine besonderen Offenbarungen. Da ist so viel Durcheinander bei, so viel frommer Schmus, wenn ich es einmal so sagen darf, dass man fragt, sollte der Heilige Geist sich herablassen und durch besondere Geistesgaben Menschen zwingen, in einer solchen schnellen Eile etwas aufzuschreiben? Wir merken, hier sind Geister am Werk, Kräfte am Werk, die sehr, sehr stark sind. Es gibt heute noch Menschen, die haben eine besondere Gabe der Erkenntnis. Ich habe dasselbe erlebt, wenn dort einige Menschen einmal über ein bestimmtes Gotteswort sprechen und fragen, wie soll man das verstehen? Der eine sagt dies, der andere sagt jene, und dann beteten sie, lieber Herr Jesus, bitte zeig uns durch deinen Heiligen Geist, wie wir das zu verstehen haben. Dann wartete man etwas und dann wurde irgendeiner der Anwesenden erleuchtet, durch eine Vision, durch eine Botschaft, Zunge, Auslegung, unterschiedlich, und dann wurde uns ganz genau erklärt, wie das von Gott her zu verstehen ist. Der Heilige Geist will unsere Vernunft erleuchten. Hier in diesem Schreiben von Tuathman lasen wir, wir sollen unseren Verstand ausschalten. Das ist das Teuflische. Das hört man immer wieder in der Pfingsten charismatischen Bewegung. Schalte deinen Verstand aus, lass dich fallen, sei passiv, damit der Heilige Geist von dir Besitz ergreift, dir was eingeben kann. Passivität ist immer ein Zeichen dämonischer Mächte. Gottes Wort fordert uns auf, zu wachen, nüchtern zu sein, nicht den Verstand auszuschalten, sondern der Heilige Geist will gerade unseren Verstand erleuchten, dass wir es begreifen. Und auf diesem Wege sind schon viele, viele Irrlehren entstanden, die einfach durch besondere Erleuchtung entstanden sind. Wir müssen also sagen, wo es heute noch diese Gabe der Erkenntnis gibt, diese Gabe, die neue Geheimnisse offenbart, das müssen wir ablehnen. Der Apostel Paulus, der sagt, unser Erkennen ist Stückwerk. Er wollte damit nicht sagen, was ich erkannt habe, ist zum Teil richtig, zum Teil falsch. Sondern er wollte damit sagen, ich erkenne nur einen Teil der Wahrheit. Andere erkennen etwas anderes. Wir finden bei Paulus Aussagen, die wir bei Petrus nicht finden. Wir finden im Hebräerbrief Aussagen, die wir nirgend anders in dieser Art finden. Dort hat Gott dem einen dieses geoffenbart, in besonderer Weise einem anderen etwas anderes. Im Grunde natürlich sind sie alle gleich. Jesus Christus, der in das Fleisch gekommene Gottessohn, gestorben für die Sünden der Welt, auferstanden, der wiederkommende Herr, der Erlöser, das ist ganz klar. Aber in besonderen Gebieten, da hat Gott dem einen dies geschenkt und dem anderen das. Und nun, nachdem all diese Erkenntnisse in der Bibel niedergeschrieben worden sind, haben wir alles das, was wir brauchen. So dürfen wir also sagen, die Gabe der Erkenntnis, so wie sie die Apostel und Propheten der damaligen Zeit hatten, ist abgeschlossen. Die gibt es nicht. Und wo heute Menschen mit besonderen Erkenntnissen aufwarten, die über die Bibel hinausgehen, ist es ein anderer Geist. Auch wenn es Gottes Kinder sind. Und das will ich noch einmal ganz klar sagen. Bevor ich ein Pfingster wurde, da war ich ein Gotteskind. Ich war ein Glied am Leibe Jesu. Das wusste ich. Und nachdem ich nun selber auch solche Gaben hatte, da war ich immer noch ein Gotteskind und hatte den Herrn Jesus lieb. Und so geht es auch mit den Geschwistern in der Pfingstbewegung. Die sind Gotteskinder, geboren durch den Heiligen Geist. Die haben eine Liebe zu Jesus und einen starken Eifer für sein Werk. Aber das ist einfach das Unvorstellbare für viele, dass sie trotzdem unter dem Einfluss eines anderen Geistes stehen. Hier wird ein Jesus verkündigt, der nicht der Jesus der Bibel ist. Hier spricht ein Jesus, der nicht der Jesus der Bibel ist. Das ist der andere Jesus, der andere Geist, der sich hier kundtut. Und darum wollen wir uns vor solchen Menschen in Acht nehmen, die uns eben etwas bieten wollen, was nicht biblisch ist oder über die Bibel hinausgeht, wenn es noch so fromm und noch so heilig erscheint. Wir müssen Schluss machen, weil die Zeit um ist, obwohl wir merken, man könnte noch manches sagen. Aber damit Sie einmal begreifen, welche Kräfte dort am Werk sind, wie es dort zugeht, habe ich Ihnen einiges vorgelesen. Und solcher Arten gibt es nicht nur, die ich erwähnt habe, sondern viel, viel mehr. Darum dürfen wir wohl aufrufen, seid nüchtern und wachet. Denn der Teufel, unser Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, welche er verschlingen kann. Dem widerstehet fest im Glauben an das uns geoffenbarte Wort Gottes in der Bibel, im Glauben an das, was Gott uns ein für alle Mal niedergelegt hat. All sein Herz, all seine Gedanken, all seine Pläne hat er uns mitgeteilt. Brauchen wir mehr? Möge Gott uns schenken, dass die Liebe zu seinem Wort wachsen möchte, dass sein Geist unseren Geist erleuchtet, dass wir die Schätze heben können, die in seinem Worte verborgen sind. Amen. Ich bitte, dass wir zum Gebet noch aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Ja, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Und es nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Da hast du uns deinen Plan kundgetan, hast du uns die Geheimnisse kundgetan. Wir danken dir dafür. Und nun wollen wir dich sehr, sehr herzlich bitten, dass diese Liebe zu deinem Wort immer größer in uns wird, dass wir Gegründete sind in deinem Wort, die da feststehen gegen all diese falschen Lehren, dass wir fest sind gegen jeden Wind irgendeiner Lehre, dass wir jedem anderen Geist begegnen können. Es steht geschrieben. Und dass wir aus diesem Wort heraus diese Kraft empfangen, treu zu sein, zu wandeln und deine Zeugen zu sein. Amen. Und hier dürfen wir es schon in aller Schwachheit und Unvollkommenheit tun. Auch über unser Lob freut er sich. Wir wollen noch aufstehen zum Schlussgebet. Und dem aber, der uns kann behüten ohne Fehl und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich und mit Freuden, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, sei Ehre und Preis, Gewalt und Macht, nun und zu allen Zeiten. Amen. Gott befohlen und auf Wiedersehen.